Silvester ist ein ganz besonderer Anlass, der uns immer wieder daran erinnert, uns vor Augen führt, dass die Zeit rast, dass wir nichts, aber auch gar nichts festhalten können. Zwei Schriftsteller, die nicht ganz unbekannt waren, trafen sich beim Spaziergang im Wiener Volksgarten. Hugo von Hoffmannsthal und Egon Friedell. Und bald waren sie in eine lebhafte Unterhaltung vertieft und plötzlich blieb Egon Friedell neben einer Baumgruppe stehen und sagte zu Hoffmannsthal, hier an dieser Stelle, Herr Kollege, da wird in 20 oder 50 Jahren Ihr Denkmal stehen. Und Hoffmannsthal fühlte sich sehr geschmeichelt und wehrte etwas ab, so wie Künstler das machen. Aber Friedell sagte nochmal mit Nachdruck, doch, ganz gewiss. Hier wird Ihr Denkmal stehen und die Leute werden daran vorbeigehen und sich fragen, Hoffmannsthal, wer war der Kerl denn noch? Also nicht mal ein Denkmal schützt uns davor, in Vergessenheit zu geraten. Nicht einmal ein Denkmal schützt uns vor der Vergänglichkeit. Ich weiß noch, als unser Lukas ziemlich klein war, da fragte er mich, ob denn jeder Mensch nach seinem Tod ein Denkmal bekäme. Eine interessante Frage. Und ich sagte natürlich nein, also nicht jeder kriegt ein Denkmal, höchstens ein Grabmal. Aber beides, ob nun Denkmal oder Grabmal, ist sicherlich kein Heilmittel gegen die Macht der Zeit. Und da werden wir am Silvesterabend besonders nachhaltig dran erinnert. Sie haben das auch in diesen ganzen Jahresrückblicken gelesen vielleicht oder gesehen, also etwa im Spiegel hier, im Spiegeljahresblick, Rückblick 2009, wird dann am Ende nochmal in Erinnerung gerufen, wer alles gestorben ist im vergangenen Jahr. Nur einige bekanntere Namen, Pina Bausch, die Choreografin, Ernst Bender, Erich Böhme, Monika Bleibtreu, Ralf Dahrendorf, Günter Kiesling, Werner Mayhofer. Das sind nur einige der Namen, Barbara Rudnick, Johannes Mario Simmel, Toni Seiler, dann Enke natürlich, der Torwart von Hannover, John Updike, der Schriftsteller, Eduard Zimmermann. Jedes Jahr immer wieder neue Namen. Und einmal wird auch unser Name dabei sein. Er wird vielleicht nicht im Spiegel stehen, aber auch wir werden zu denen gehören, die abgerufen worden sind in dem Jahr. Und das Tempo, das uns am Silvesterabend oft deutlich wird, das macht uns manchmal Angst. Weil es uns auch diese Ungewissheit vor Augen führt. Es geht alles rasend schnell und wir wissen nicht, wohin es letztlich geht. Und es ist nicht richtig, wenn der Volksmund forscht, behauptet, jeder ist seines Glückes Schmied. Das stimmt einfach nicht. Das ist geistlos und es ist auch brutal, denn viele Faktoren können wir gar nicht beeinflussen. Wir werden geschmiedet, ja, zu großen Teilen. Es liegt ja nicht nur an uns. Es hängt ja nicht nur von unseren Entscheidungen ab, was im nächsten Jahr aus uns wird und unseren Lieben. Und in diese Stimmung, in diese Hilflosigkeit, in diese Angst auch, dass die Zukunft schließlich doch irgendwie von der Vergangenheit überholt wird, da drängt nun das hinein, was der Herr Jesus sagt. In diesem Bibeltext, den Sie vor sich haben, hier spricht unser Herr selbst. So als wollte er uns sagen, Leute, bei all den verschiedenen Zukunftsperspektiven, bei all den Zukunftsüberlegungen, die euch heute Abend beschäftigen, es gibt eine Zukunftsperspektive, die ist sicherer als alle anderen, die ist auch stärker als alle anderen und die müsst ihr ernster nehmen als alle anderen. Wenn ihr hellwach in die Zukunft gehen wollt, wenn ihr gerüstet sein wollt für 2010, wenn ihr wirklich zukunftstüchtig sein wollt, dann müsst ihr euch auf ein Ereignis besonders einstellen, dann müsst ihr für eine Entwicklung besonders bereit sein. Und die heißt, ich komme wieder. Das ist das entscheidende Ereignis in der Zukunft. Und es wird für jeden Menschen weitreichende Folgen haben, dass Jesus wiederkommt. Klug ist der, der sich darauf einstellt und töricht der, der so lebt, als würde das niemals passieren. Unser Text hier ist eine einzige massive Aufforderung. Rechnet damit, seid bereit dafür, dass Jesus wiederkommt. Und wir wollen das jetzt lesen, was unser Herr gesagt hat. Sie haben es auch vor sich. Lukas 12, die Verse 35 bis 40. Lukas 12, 35 bis 40. Lasst eure Lenden umgürtet sein, sagt der Herr da. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Und wenn er kommt in der zweiten oder dritten Nachtwache und findet's so, selig sind sie. Das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er ihn nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn, also Jesus, kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Dieser Text, der von Jesus selbst stammt, Worte, die er selbst gesprochen hat, ist eine einzige massive Aufforderung, seid bereit dafür, dass der Herr wiederkommt. Vers 36, seid gleich den Menschen, die warten. Vers 37, selig, wenn er euch wachend findet. Vers 38, und wenn er kommt und findet so nämlich wachend, dann seid ihr glücklich zu preisen. Und Vers 40 noch einmal, seid auch ihr bereit. So geht ihr hellwach in die Zukunft. Viele drehen sich gelangweilt ab, wenn sie das hören und sagen, warum soll das so wichtig sein? Andere Zukunftsthemen scheinen doch viel brennender. Wie wird sich die Arbeitslosigkeit entwickeln? Wie wird sich der globale Wirtschaftszusammenhang entwickeln? Was wird aus der Krankenversicherung, die bei den Politikern in der Mache ist? Wie entwickelt sich die Situation in Afghanistan, das Pulverfass im Nahen Osten? Wie wird überhaupt die gesamte weltstrategische Situation sich weiter gestalten? Was wird mit China und mit Japan? Und was wird aus meinen Kindern in der Schule? Und wie wird es mit meiner Krankheit weitergehen? Und wie wird sich die praktische Situation in der Gemeinde weiterentwickeln? Das sind alles Fragen, die uns auf den ersten Blick näher liegen und die drängender zu sein scheinen. Oder jemand, der trauert, der fragt, wie werde ich in Zukunft ohne den geliebten Menschen klarkommen? Und der Herr Jesus würde nicht bestreiten, dass das alles wichtige Fragen und Themen sind. Aber er sagt auch, ihr könnt diese Fragen nur richtig verstehen, ihr könnt mit diesen Fragen nur richtig umgehen, wenn ihr die entscheidende Zukunftsperspektive vor Augen habt. Nämlich, dass Jesus wiederkommt. Und nur wenn ihr diese große Perspektive berücksichtigt, werdet ihr die anderen einzelnen Fragen in das Gesamtbild einordnen können. Die wichtigen Fragen können wir nur global klären. Wir werden die deutsche Wirtschaftssituation niemals angemessen beurteilen können, wenn wir sie nicht im weltwirtschaftlichen Kontext verstehen. Und so ist es auch mit den Fragen der Zukunft. Wir müssen das große Bild klären. Und wenn das geschieht, dann bekommen auch die kleineren Zukunftsfragen ihren Platz. Wir wissen nicht, ob einer von uns den Tag, an dem der Herr Jesus wiederkommt, noch erleben wird. Du noch am ehesten, du bist die Jüngste von uns, aber wir wissen es nicht. Keiner von uns. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, denn für alle, die vorher sterben, ist es vorher schon so bald. Das ist doch kein großer Unterschied, ob sie Jesus begegnen, wenn er in Macht auf diese Erde wiederkommt, oder ob sie schon vorher sterben und dann vor ihm stehen. Das ist kein grundlegender Unterschied. In beiden Fällen bestimmt Gott den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt und wann er mich und dich abruft aus dieser Erde. Und in beiden Fällen ist es gleich wichtig, dass wir vorbereitet sind auf diesen Zeitpunkt, dass wir hellwach in die Zukunft gehen. Und dazu will Jesus Christus uns mit diesen Worten auffordern. Darauf will er uns vorbereiten, dass wir hellwach in die Zukunft gehen. Dass wir nicht so von einem Jahr ins andere stolpern und dann am Ende des Jahres sagen, es ist mal wieder gut gegangen. Ja, ich habe mir kein Bein gebrochen. Ich habe keine Insolvenz anmelden müssen. Ich lebe noch und mal sehen, was das nächste Jahr bringt. So sollen wir nicht von einem Jahr ins nächste stolpern, sondern der Herr sagt, wir sollen uns vorbereiten. Und er legt uns hier zwei Dinge aufs Herz. Angesichts dieser Situation, nämlich erstens die Gefahr der Stunde und zweitens das Gebot der Stunde. Und diese beiden Dinge wollen wir uns jetzt genauer angucken. Was ist jetzt also dran, wenn wir vorbereitet sein wollen darauf, dass der Jesus wiederkommt? Erstens die Gefahr der Stunde. Jesus weiß, es ist nicht einfach, hellwach in die Zukunft gehen. Es ist nicht einfach, auf sein Kommen zu warten. Und das macht er an einem Beispiel deutlich. Jesus vergleicht uns mit Dienern, deren Herr ausgegangen ist zu einer Hochzeit. Und es kann spät werden, bis er zurückkommt. Das ist das Bild, das ist das Gleichnis. So steht sie in Vers 36, seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, also ihr seid die Knechte, der Herr, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er anklopft bei sich zu Hause, sie ihm sogleich auftun. Seid also bereit, erwartet ihn. Schon das erste Klopfen sollt ihr hören. Also wenn der Herr klopft, sollt ihr nicht erstmal langsam eure Klamotten erstmal anziehen müssen und dann euch mühevoll erheben, einmal gähnen, euch räkeln und dann langsam nach 5 Minuten zur Tür schlurfen. Sondern ihr sollt hören, wenn er klopft, und bereit sein. Das ist das Bild. Halten wir fest, die Gefahr der Stunde besteht vor allem worin? In der Ermüdungsgefahr. Ermüdungsgefahr. Über dem Warten schlafen die Knechte ein. Sie sagen, ach, er ist schon so lange auf der Hochzeit, er kommt doch nicht mehr. Und hier in diesem Gleichnis deutet der Herr Jesus schon an, dass es einige Zeit dauern kann, bis er wiederkommt. Es kann sein, sagt er, dass der Hausherr erst in der 2. oder 3. Nachtwache wiederkommt. Wahrscheinlich hat Jesus hier die jüdische Einteilung der Nacht im Blick. Nach dieser Zählung wurde die Nacht in 3 Nachtwachen eingeteilt. Die 1. Nachtwache von 18 bis 22 Uhr, die 2. von 22 Uhr bis 2 Uhr morgens und die 3. Nachtwache von 2 Uhr morgens bis 6 Uhr. Und man weiß, dass bei Hochzeiten in Israel allgemein sehr lange gefeiert wurde. Also von der 1. Nachtwache redet Jesus schon gar nicht mehr. Seine Wiederkunft kann gewisse Zeit auf sich warten lassen. Und dann in der 2. oder 3. Nachtwache der Weltgeschichte werden viele schlafen. Doch seine Nachfolger, seine Knechte, seine Kinder, die werden für seine Wiederkunft bereit sein. Die gehen hellwach in die Zukunft. Und deshalb müssen wir uns hüten, sagt der Herr, vor der Ermüdungsgefahr. Darin liegt die Gefahr der Stunde. Und schauen Sie, wie schnell kann man des Wartens müde werden? Wie schnell kann man über dem Alltag das Wichtigste vergessen? Ja, wir können ermüdet werden einfach durch die Macht des Alltäglichen. Wir haben so viel zu tun. Wir müssen uns um so viele Dinge kümmern. Wir sind so stark eingebunden in unseren Trott. Das Leben läuft so, wir gehen von Woche zu Woche, von Monat zu Monat. Es ist einiges, weniges ändert sich, das meiste bleibt. Wir freuen uns an den schönen Dingen, die wir genießen. Wir stöhnen über das, was uns bedrängt. Und so kämpfen wir uns durch. Und wir haben uns größtenteils, zumindest in unserem Kulturkreis, doch recht gut und gemütlich eingerichtet. Ist ja auch schön. Manfred Siebald hat dazu ein gutes Lied geschrieben. Er hat das so formuliert. Er sagt, wir haben es uns gut hier eingerichtet. Das Bett, der Tisch, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden? Kann uns nur noch die Erde freuen? Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Verstehen Sie, der Herr will uns nicht die Freude an dem verderben, was er uns hier schenkt. Das wäre absurd. Gott schenkt uns gute Gaben und gönnt uns dann nicht, dass wir uns darüber freuen. Wir sollen und dürfen uns freuen. Und in der Bibel sehen Sie das auch, dass die Menschen, die zu Gott gehören, ihm dankbar sind für die vielen guten Gaben, die er ihnen schenkt. Dankbar für das Glück einer Familie. Oder dankbar für das Glück äußeren Friedens, dankbar für einen guten Beruf, dankbar für Gesundheit, dankbar für die Möglichkeit, genügend zu essen zu haben, sich einen Urlaub leisten zu können, in Frieden und Freiheit zu leben. Es gibt so viele Gründe, wofür wir Gott danken können und das will Gott uns nicht mies machen. Es sind seine Geschenke, die wir ihm verdanken. Das Problem besteht in etwas anderem, nämlich, dass wir über all diesen guten Dingen, die Gott uns schenkt, damit wir ihn dafür loben und damit wir seine Liebe zu uns daran erkennen und ihm umso dankbarer werden, dass wir über diesen Dingen, die er uns gibt, ihn selbst vergessen und seine Zukunft vergessen und uns so in dieser Welt festklammern und sozusagen einen so engen Horizont haben, dass wir alles andere darüber vergessen. Man kann müde werden durch die Macht des Alltäglichen. Man kann auch müde werden durch Sorgen. Manche sind einfach müde geworden durch die ständige Sorge. die Krankheit, die Not mit den Kindern, den dauernden Streit mit dem Ehepartner, die ständige Angst davor, bei der Arbeit nicht mehr mithalten zu können. Oder die ständige Unsicherheit, was wird passieren? Was wird passieren, wenn der und der nicht mehr da ist? Wie werde ich dann durchkommen? Viele sind einfach müde geworden unter der Last ihrer Sorgen, unserer Nöte. Und sie haben den Eindruck, wo ist da Gott? Ich spüre manchmal seine Hilfe nicht. Und sie werden müde. Müde unter der Last. Die Fürstin Eleonore von Reuß hat zum Jahreswechsel 1857 eine erschütternde Todesnachricht aus ihrem engsten Umfeld erhalten. Und da hat sie in einem Silvesterlied genau diese Notsituation beschrieben. Das Jahr geht still zu Ende, nun sei auch still mein Herz, in Gottes treue Hände lege ich nun Freud und Schmerz. Und was dies Jahr umschlossen, was Gott der Herr nur weiß, die Tränen, die geflossen, die Wunden brennend heiß, warum es so viel Leiden, so kurzes Glück nur gibt? Warum denn immer scheiden, wo wir so sehr geliebt? So manches Aug gebrochen und mancher Mund nun stumm, der grad noch froh gesprochen, du armes Herz, warum? Das Leid, die Sorgen, die unbeantworteten Fragen, auch das kann uns müde machen. Der Alltag, das Leid und manchmal auch einfach unsere Pläne. Wir machen so viele Pläne, als könnten wir unser eigenes Leben wie unser eigener Architekt am Reißbrett entwerfen und stellen uns tausend Dinge vor, die wir tun wollen und tun könnten und meinen, wir hätten alles in der Hand. Und auch das kann uns manchmal ganz, ganz müde machen. Und manches erfüllt sich dann nicht und dann fangen wir wieder von vorne an. Und wissen Sie, das Schöne und Spannende kann uns von Jesus ablenken, dass wir irgendwann aufhören, auf ihn zu warten, und das Schwere und Bedrückende, dass wir aufhören, auf Jesus zu hoffen. Und beide, derjenige, der vor lauter Freude und Betrieb Jesus vergisst, und derjenige, der vor lauter Not und Sorge ihn aus dem Blick verliert, beide verlieren sich in dieser Welt. Beide leben so, als wäre diese Welt Endstation. Beide leben so, als wäre das hier die eigentliche Heimat und danach käme nichts mehr. Und über dieser kleinen Zukunft verlieren wir die große völlig aus dem Blick. Und der Herr Jesus sieht diese Gefahr sehr deutlich. Und darum schärft er uns durch diese Verse hindurch immer wieder ein: Leute, passt auf vor dieser Ermüdungsgefahr. Lasst euch nicht einschläfern. Seid wach, seid bereit. Denn zu dieser Ermüdungsgefahr oder Ermüdungsgefahr tritt noch eine andere Gefahr hinzu, die auch zur Gefahr der Stunde gehört, nämlich die Überrumpelungsgefahr. Das heißt, dass eine plötzliche Wendung uns aus der Bahn wirft. So wie Schüler an einem Morgen ganz friedlich und fröhlich zur Schule kommen und plötzlich steht der Mathelehrer da und sagt: Leute, ich habe es mir anders überlegt, wir schreiben die Arbeit doch schon heute. Da kann einen eine solche Wendung ganz schön überrumpeln und aus der Bahn werfen. Oder Sie haben gerade Ihre ältesten Kleidungsstücke an, wühlen im Keller, haben den Staub in den Haaren, den Schweiß an der Stirn. In Ihrem Wohnzimmer haben Ihre Enkel gerade Räuber und Gendarm gespielt. Das Haus ist völlig auf den Kopf gestellt und plötzlich klingelt es unheilverheißend an der Tür und da steht Ihr Chef und sagt: Ich wollte Sie schon längst mal besucht haben. Der Kühlschrank ist leer, überrumpelt. Das kann ganz schnell gehen. Und Jesus sagt: So wird es denen gehen, die nicht auf mich warten. Sie werden überrumpelt werden. Sei es dadurch, dass ich wiederkomme oder sei es dadurch, dass ich sie aus dieser Welt abrufe. Und schauen Sie, das steht in den letzten beiden Versen, 39 und 40. Da sagt der Herr: Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus einbrechen. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn, also Jesus selbst, kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint, da ihr nicht mehr damit rechnet, dass er kommt, da ihr einfach nicht mehr damit rechnet. Jesus vergleicht sich hier mit einem Dieb. Nicht, weil er uns etwas Böses tun will, nicht, weil er uns etwas wegnehmen will, sondern der Vergleichspunkt ist das Plötzliche, das Unerwartete. Man rechnet nicht damit. Und darin liegt auch die Gefahr der Stunde, dass Jesus unerwartet wiederkommt, beziehungsweise dass wir ihm unerwartet gegenüberstehen. Wir denken, wir haben noch so viele Jahre Zeit und plötzlich ist unsere Stunde gekommen. Und in Matthäus 24, Vers 27 hat der Herr das einmal gesagt. Er hat gesagt: Wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Oder Lukas 21, Vers 27, da sagt der Herr, sie werden den Menschensohn kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Es ist unvorstellbar. Es wird sein, als ob plötzlich eine Riesentür aufgeht und eine neue Wirklichkeit in diese Welt eintritt. So wie Weihnachten auf dem Hirtenfeld. Als da plötzlich die Menge der himmlischen Heerscharen war. Es war, als ob jemand einen riesigen Scheinwerfer eingeschaltet hätte. Und alles war in gleißendes Licht getaucht. Nur noch viel größer, viel herrlicher, viel erschreckender wird es sein, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt. Ein Dieb bricht normalerweise nicht tagsüber ein. Und wenn, dann klingelt er nicht höflich an der Tür und sagt, darf ich mich vorstellen, ich bin der Dieb. Sondern er kommt unerwartet, überraschend und unberechenbar. Und auf dieses Überraschungsmoment weist Jesus uns hin. So wird es sein, wenn er kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Und viele werden vor Selbstsicherheit strotzen. Sie werden sagen, was muss ich mich um Jesus kümmern? Was brauche ich Jesus? Was soll dieser ganze Kram? Es ist überflüssig, es ist irrelevant, es hat mit der Wirklichkeit absolut nichts zu tun. Und diese Menschen halten sich für hellwach und sehr aufgeklärt. Und doch verschlafen sie, verpassen sie ihre Zukunft. Und auf diese Gefahr der Stunde macht der Herr Jesus hier aufmerksam. Die Ermüdungsgefahr und die Überrumpelungsgefahr. Und er sagt, Leute, ihr sollt hellwach in die Zukunft gehen. Passt auf, dass euch die Ermüdungsgefahr nicht einschläfert, dass euch euer Erfolg nicht einschläfert, dass euch eure Geschäftigkeit nicht einschläfert, dass euch euer Leid nicht einschläfert, dass euch eure Selbstsicherheit nicht einschläfert, dass euch euer Unterhaltungsfetischismus, ja, Teilhabe an der postmodernen Erlebniskultur, dass euch das nicht einschläfert, dass ihr bereit seid. Aber wie soll das gehen? Was ist das Gebot der Stunde angesichts der Gefahr der Stunde? Was ist das Gebot der Stunde? Auch dazu redet Jesus Klartext. Er sagt in Vers 35, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Was meint er damit? Lasst eure Lenden, eure Hüften umgürtet sein. Dazu müssen Sie wissen, im Orient trug man weiße, oder nicht nur weiße, aber jedenfalls Obergewänder. Und die waren ziemlich weit, die gingen bis zu den Füßen, diese Obergewänder. Solange sie im Haus sitzen und sich gemütlich unterhalten oder Tee trinken, ist das nicht schlimm, stört das nicht. Aber wenn man sich auf den Weg macht, wenn man losgehen will, dann muss man was machen? Man muss das Obergewand hochziehen, mit einem Gürtel festmachen, damit man laufen kann und damit, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, einem der Stoff nicht ständig beim Laufen um die Füße herumschlabbert. Das ist der Sinn, wenn Jesus sagt, lasst eure Lenden umgürtet sein, lasst eure Hüften umgürtet sein, damit ihr in Rufbereitschaft seid. Darum geht es. Damit ihr sofort losgehen könnt. In Rufbereitschaft. Das müsst ihr machen, wenn ihr hellwach in die Zukunft gehen wollt. Wenn ihr vorbereitet sein wollt auf meine Ankunft oder darauf, dass ich euch möglicherweise plötzlich aus dieser Welt abrufe. Ihr müsst gegürtet sein. Ihr müsst euer Obergewand festschnallen, dass ihr jederzeit loslaufen könnt, ohne hinzufallen. Das ist das Gebot der Stunde. Oder ohne Bild gesprochen, ihr sollt alle Zeit bereit sein, sagt der Herr, mir entgegenzugehen. Alle Zeit bereit, in jeder Sekunde darauf vorbereitet, mir Aug in Aug gegenüberzutreten. Sei es, dass ich plötzlich wiederkomme, um meine Gemeinde zu mir zu holen, dass ihr dann dabei seid. Oder sei es, dass ich euch vorher abrufe in der Stunde eures Todes, dass du dann vorbereitet abtreten kannst. Bei Beerdigungen sage ich das immer im offenen Grab. Diesen Bibelvers, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und dann füge ich immer noch hinzu und unser Leben rechtzeitig in Sicherheit bringen, Jesus bei dir. In Rufbereitschaft sollen wir sein. Und Wilhelm Busch, der Evangelist, hat das mal mit einem ganz einprägsamen Vergleich beschrieben, was das bedeutet. Er erzählt aus der Zeit des Dritten Reiches, als er ja zu den Theologen gehörte, die auch den Nationalsozialisten und ihrer Verfälschung der kirchlichen Verkündigung Widerstand leisteten. Und dann trafen sie sich mit einer solchen Gruppe und es lagen lauter Mappen und viele Papiere auf dem Tisch. Auf einmal sprang die Tür auf, ein paar Männer erschienen und riefen, geheime Staatspolizei, alle aufstehen und an die Wand stellen, alle Papiere und Mappen liegen lassen. Es gab keine Chance mehr, irgendwie einzugreifen, irgendwelche Informationen beiseite zu schieben. Und Wilhelm Busch sagte, hätte manch einer gern noch dies oder jenes versteckt oder geordnet. Das ging nicht mehr. Und er fügte dann hinzu, so wird die Wiederkunft Jesu sein. er kommt. Und so mancher wird sich wünschen, er hätte noch dieses geordnet und jenes geklärt, noch dafür um Vergebung gebeten und noch das in Ordnung gebracht. Und es wird dann nicht mehr möglich sein. Und Wilhelm Busch fügt hinzu, lasst uns doch heute unser Leben ordnen. Lasst uns heute Frieden machen, wo wir Streit haben. Lasst uns heute um Vergebung bitten, wo es Not tut. Lasst uns heute alle Bindungen zerreißen, die Gott nicht gefallen. Lasst uns heute wachen und im Licht wandeln. Lasst uns heute bei Jesus sein. Dann dürfen wir uns freuen, wenn er kommt. Und das ist die persönliche Frage an mich, an jeden von Ihnen. Bin ich vorbereitet? Lebe ich in dieser ständigen Rufbereitschaft? Wenn der Herr heute käme, wäre ich dann bereit? Bin ich gegürtet an den Lenden? Wissen Sie, wo dieser Begriff eigentlich herkommt? Er kommt eigentlich aus dem Alten Testament und ich bin sicher, dass der Herr Jesus ihn auch bewusst in Anknüpfung an das Alte Testament verwendet hat. Und wissen Sie, in dieser Nacht, als die Israeliten endlich aus der Sklaverei in Ägypten rauskamen, in dieser Nacht, als sie noch das Passahlamm geschlachtet und gegessen haben und das Blut dieses Lammes zum Zeichen an ihre Pfosten gestrichen haben, damit klar war, wir stehen unter dem Schutz des Blutes und Gottes Gericht wird uns verschonen. Und in dieser Nacht, da gab Gott ihnen genau diese Anweisung, mit welcher Kleidung, da gab es eine Kleiderordnung, mit welcher Kleidung sie dieses Passahlamm essen sollten. Das steht in 2. Mose 12, Vers 11. Und da sagte Gott ihnen, so aber sollt ihr es essen. An euren Lenden sollt ihr gegürtet sein. Genau das Gleiche, was Jesus hier sagt. An euren Lenden sollt ihr gegürtet sein und eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und ihr sollt es essen als die, die hinwegeilen. Man könnte auch etwas freier übersetzen, ihr sollt es essen als die, die im Aufbruch begriffen sind. Ihr sollt es essen, aber ihr sollt bereit sein, jederzeit loszugehen. Das ist hier gemeint. Was wir unseren Kindern oft verbieten, aus gesundheitlichen Gründen, nämlich, dass sie so im Stehen essen sollen, ne, kennst du auch, genau das wird uns hier aufgetragen. Ja, wir sagen immer, nun setz dich doch hin und nun mach doch ruhig, sonst kriegst du noch ein Magengeschwür. Und wenn gegessen wird, wird gegessen und dann kann man aufbrechen. Aber hier bekommen die Israeliten genau die entgegengesetzte Anweisung. Sei bereit, mach's dir nicht zu kuschelig und nicht zu gemütlich, sondern esst das Passa, aber esst es gegürtet an euren Lenden, bekleidet mit euren Schuhen, ausgestattet mit dem Stab in eurer Hand, damit ihr jederzeit los könnt und damit keiner zurückbleibt. Bevor ihr das Passa esst, schnallt den Gürtel an. Gegen unsere Überrumpelungsgefahr und Ermüdungsgefahr setzt Gott die ständige Rufbereitschaft. Und schauen Sie, für uns gilt das genauso. Hier in dieser Welt leben wir als Christen wie Israel in Ägypten. Wir sind in der Minderheit, unser Glaube ist bedrängt. Wir leben auch unter der Sklaverei, nämlich der Sklaverei des Todes. Aber Jesus hat versprochen, er wird wiederkommen, er wird uns rausholen. Er wird die Machtfrage endgültig klären. Und die, die vorher schon sterben, die wird er vorher rausholen. Die wird er vorher schon zu sich holen, wenn sie sterben. Er wird seine Leute ins gelobte Land bringen. Aber wenn Jesus kommt, beziehungsweise wenn er uns holt, dann müssen wir in Rufbereitschaft sein. Das ist das Gebot der Stunde. Jesus sagt, ihr müsst auf Abruf bereitstehen. Ihr müsst marschbereit sein. Und das muss jetzt geschehen, damit du dann nicht überrumpelt werden wirst. Wenn Jesus einmal ruft, wenn Jesus einmal kommt, dann ist keine Zeit mehr, den Gürtel anzuschnallen. Das muss vorher geschehen, rechtzeitig, jetzt. Und liebe Gemeinde, ich denke, das ist die Schicksalsfrage über diesen Jahreswechsel für jeden von uns, die jeder auch nur für sich vor Gott beantworten kann. Und sie lautet, habe ich den Gürtel festgeschnallt? Lebe ich in ständiger Rufbereitschaft für Jesus? Wenn er heute Nacht käme, wäre ich dabei. Beim Aufbruch ins gelobte Land. Es gibt einen interessanten Bericht am Comer See. Da existiert ein wunderschönes altes Anwesen, die Villa Acronati, inmitten eines großen Parks. Abgeschieden an der Spitze einer langgestreckten Halbinsel, wunderschön. Eines Tages kommt ein Besucher vorbei, um sich diesen Prachtpark anzusehen. Der Gärtner öffnet das schwere Tor und führt den Besucher durch die Gartenanlagen, zeigt ihm das alles ganz stolz. Der Besucher ist schwer beeindruckt und er fragt den Gärtner, wie lange sind Sie eigentlich schon hier? Oh, sagt er, 24 Jahre. Ach, und wie oft ist Ihre Chefin, die Besitzerin dieser herrlichen Anlagen, wie oft ist die in dieser Zeit eigentlich hier gewesen? Der überlegt, also viermal in den 24 Jahren. Viermal nur. Und wann das letzte Mal? Naja, so vor 12 Jahren. Ich bin fast immer allein hier. Selten, dass ein Fremder wie Sie sich umsieht. Sie haben den Garten aber wunderschön gepflegt, sagt der Fremde, und gut in Schuss. Es ist alles so schön geordnet, dass Ihre Chefin morgen kommen könnte. Und er erwidert, Oggi, Signore, Oggi, das heißt heute. Sie könnte heute kommen. Bin ich so gut vorbereitet, dass er heute kommen könnte? Was heißt das? In Rufbereitschaft zu leben. Das Wichtigste, ich muss wissen, ob ich zu den Leuten gehöre, die zu Jesus gehören. Ich muss wissen, ob ich Gottes Kind bin, ob ich Wohnrecht im Himmel habe. Oder Paulus hat es genannt, Bürgerrecht im Himmel. Und ob ich das habe oder nicht, das hängt nicht davon ab, ob ich ein besserer oder schlechterer Mensch bin. Das hängt nicht davon ab, ob ich getauft bin oder nicht, ob ich zu einer Kirche gehöre oder nicht, ob ich das Sterbeabendmahl nehme oder nicht, ob ich glaube, dass es da irgendwo einen Gott gibt oder nicht. Ob ich in Rufbereitschaft lebe, das hängt nicht davon ab, ob ich ein Herz für die Schwachen habe und mich sozial engagiere, sondern die Bibel sagt deutlich, es hängt nur von einer einzigen Sache ab, ob mein Leben Jesus gehört. Ob ich ihm wirklich als meinem Retter glaube. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie dahingab, sagt Johannes, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So steht es im Johannesevangelium Kapitel 3. Und das hat der Herr Jesus selbst so gesagt. Ich bin nur dann in Rufbereitschaft, ich bin nur dann vorbereitet, wenn ich weiß, ich habe Vergebung meiner Schuld. Ich habe mein Leben an diesen Retter Jesus Christus gebunden. Ich habe das für mich persönlich im Glauben ergriffen, dass er für meine Schuld auch gestorben ist. Nicht nur für die Sünde der ganzen Welt, sondern auch für meine Sünde. Und ich habe diese Vergebung von Jesus angenommen. Ich habe zugegeben, Herr, ich brauche dich. Ohne dich wäre ich verloren. Ohne dich könnte ich vor dem heiligen Gott nicht bestehen. Aber ich glaube dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast und dass deine Vergebung für mich gilt. Ich vertraue dir und ich bitte dich, vergib mir alles. Mein Unglauben, meine Ignoranz dir gegenüber. Vergib mir all die Worte, Gedanken und Taten, die aus meinem ungläubigen Herzen erwachsen sind. Vergib mir all die Zeit, die ich ohne dich gelebt habe. Ich brauche deine Vergebung, Herr, und ich bin bereit, mein Leben in deine Hand zu legen, dich als meinen Herrn und König anzuerkennen. Dann bin ich vorbereitet. Es kommt nicht darauf an, dass sie das mit haargenau den gleichen Worten sagen, aber es kommt darauf an, dass sie es in der Sache so sagen, dass sie zugeben vor Jesus, dass sie ihn brauchen und dass sie die Vergebung, die er ihnen schenken will, die er ihnen so gern schenken will, dass sie die wirklich im Glauben ergreifen und sagen, Herr, ich danke dir, ich habe noch mit manchen meine Probleme, ich werde dir auch noch mit manchen Problemen machen, ich bin ein kantiger Mensch, du wirst mich an vielen Stellen sehr lange erziehen müssen, bis sich etwas ändert, Herr. Aber ich will dir vertrauen und ich danke dir. Und wer so zu Jesus kommt, der lebt in Rufbereitschaft. Dem kann auch nichts mehr passieren. Der ist sicher für Zeit und Ewigkeit. Und das ist das, was Jesus uns schenken will. Und deswegen fordert dieser Bibeltext uns geradezu heraus, das zu klären. Wie steht das in meinem Leben? Habe ich mich schon einmal so persönlich an Jesus gewandt? Es gibt Menschen, die schwimmen jahrzehntelang in einer Gemeinde mit. Und keiner merkt, dass sie eigentlich nur mitschwimmen. Sie merken es selber nicht, wahrscheinlich. Sie machen alles irgendwie mit und sie finden das auch nicht schlecht, was da läuft. Aber wenn man sie fragen würde, hast du Vergebung deiner Sünde durch Jesus? Vertraust du ihm als deinem persönlichen Herrn und Heiland, dann würden sie ins Stottern kommen. Und es ist gut, wenn so etwas einmal auffliegt. Vor Menschen wird das oft gar nicht sichtbar, muss es auch nicht. Es ist wichtig, Gott sieht unser Herz sowieso. Ihm können wir nichts vorspielen. Er durchschaut uns wirklich bis auf den Grund unseres Wesens. Aber er sieht auch unsere Sehnsucht nach ihm und unser Verlangen, Vergebung unserer Sünden zu haben und ewiges Leben. Und wenn du so zu ihm kommst und wenn du stotterst und stammelst, das ist völlig egal. Er versteht dich, er sieht dein Herz und er wird dich annehmen. Das ist so wichtig, dass wir in Rufbereitschaft leben. Und dann wird er es uns auch schenken, dass wir in Rufbereitschaft bleiben. Dann wird er uns helfen, dass wir Tag für Tag immer wieder den Gürtel, wenn er mal so ein bisschen locker wird, dass wir ihn wieder festziehen. Manchmal wird unser Gürtel locker, auch wenn wir vielleicht schon bewährte Christen sind. Manchmal werden wir auch müde. Manchmal haben wir zum Bibellesen keine Lust mehr und manchmal fällt uns das mit dem Beten so schwer und der ganze Alltag als Christ und manchmal wünschten wir uns einfach, ach, es wäre leichter und wir machen faule Kompromisse und wir erschrecken über uns selbst, zu welchen Sünden wir fähig sind und ach, wir können es uns manchmal kaum selbst vorstellen, dass wir Christen sind. Aber gut, wenn der Herr unser Gewissen dann sensibel macht, uns darauf stößt und sagt, schnall den Gürtel richtig fest, du kriegst immer Vergebung, wenn du kommst. Verlass dich auf mich und bleib dran. Und der Herr hat versprochen, dass er uns helfen wird, dass der Gürtel nicht abgeht, dass wir treu bleiben. Er hält uns fest. Und er bringt uns durch. Und er benutzt immer wieder auch sein Wort, um uns an diese Wachsamkeit zu erinnern, um in unser Gewissen gewissermaßen hineinzustechen und zu sagen, pass auf, bleib nicht liegen, werd nicht müde und nicht träge. Und dann ist es so gut, dass wir immer wieder kommen dürfen, dass wir immer wieder Vergebung bekommen und dass wir merken, der Herr Jesus ist nicht wie ein Sklaventreiber. Der Jesus ist nicht wie ein Gefängnisaufseher, der uns jede Sekunde überwacht und immer wenn wir einen Fehler machen, haut er mit dem Knüppel uns auf die Finger, sondern er ist unser Herr, er ist unser König, aber er ist auch wie ein Vater, er ist auch, wenn ich das so sagen darf, wie ein Trainer, nicht wie ein Schiedsrichter, der mit der Pfeife steht und wartet, wann er uns wieder stoppen kann, sondern wie ein Trainer, der uns begleitet, der uns ermutigt, der uns auch straft, wenn es nötig ist, der uns auch sehr, sehr ernst auf unsere Grenzen hinweist, aber der alles tut, damit wir gut ans Ziel kommen, der uns trägt, der uns stützt und der uns festhält. Das will er sein, wenn wir doch nur bei ihm sind. Das ist das Entscheidende. Und darum will Jesus uns mit diesem Text wirklich fragen, bist du bekehrt? Gehörst du mir? Glaubst du, dass du mich brauchst zur Vergebung aller deiner Schuld? Dann will ich gern die Verantwortung für dich übernehmen. Dann will ich dir gern alles vergeben und dich unter meinen Schutzschirm nehmen und dich an meine Hand nehmen und dich nie wieder loslassen. Und dann kannst du auch warten. Dann wirst du auch von mir die Kraft bekommen zu warten. Und wenn du mal am Einschlafen bist, dann stupse ich dich wieder an, dass du wieder munter wirst und wachsam und mir entgegengehst. Dietrich Bonhoeffer hat das in einem sehr bewegenden Gedicht beschrieben, diese Haltung, worum es geht. Er hat gesagt, zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt. Also wenn es so spät ist, dass nicht mal die Hunde mehr knurren, sondern schon am Kamin schlafen. Ja, zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt, wenn alles im Schlaf versank. Dann brennend die Lampe, um die Lenden den Gurt und die Augen wachend und blank. Der Boden dröhnt, er ist nicht mehr fern, er klopft an die Tür, wir öffnen dem Herrn und er kommt zu uns und die Quelle quillt, wo man ihn zu erwarten gewillt. Und bis er einmal ganz wiederkommt, wird er auch bis dahin sich immer wieder als unsere Quelle erweisen, uns stärken, auch in dem Jahr, das vor uns liegt. Auch wenn wir an unsere Grenzen wiederkommen, wenn wir in scheinbar hoffnungslose Situationen kommen werden, wenn wir uns in Müdigkeit und Traurigkeit manchmal fast verstricken, er wird da sein. Er wird dich nicht allein durch dieses Jahr hindurchgehen lassen. Er wird dich tragen und ans Ziel bringen, wenn du ihm nur vertraust. Und die Frage an uns am Ende ist, willst du so leben? Manche mag sagen, ja, aber ich muss doch auch hier noch klarkommen auf dieser Erde. Klar, sollst du auch, wirst du auch. Wer mit Jesus rechnet, der wird ja gerade hellwach. Der sieht ja gerade diese Welt sehr klar und sehr nüchtern. Das ist doch immer so, je mehr ich den großen Zusammenhang kenne und berücksichtige, je mehr ich das Ganze sehe, umso besser kann ich mich auch auf die Einzelheiten einstellen. Umso klarer sehe ich auch das Einzelne, wenn ich das Ganze sehe. Wer mit Jesus rechnet, der bewältigt den Alltag auch ganz anders. Wer damit rechnet, vor Jesus zu stehen, der wird umso verantwortungsvoller als Ehemann leben, weil er weiß, ich muss das, was ich in meiner Ehe gelebt habe, einmal vor Jesus verantworten. Wer mit Jesus rechnet und in Rufbereitschaft lebt, der wird sich erst recht bemühen, ein guter Vater für seine Kinder zu sein, eine gute Mutter, weil sie weiß, ich werde mich dafür einmal vor Jesus zu verantworten haben. Und er will mir helfen dabei, diese Aufgaben wahrzunehmen. Wer mit Jesus rechnet, wer den Gürtel angeschnallt hat, der wird auch an seiner Arbeitsstelle, an seinem Studienplatz, in seinem Sportverein, in seiner Nachbarschaft als jemand auftreten, der Jesus gehört und ihm verantwortlich ist. Und darum macht uns diese große Perspektive, dass wir mit unserem Herrn rechnen, gerade nicht weltfremd, sondern sie bewirkt genau das Gegenteil. Sie macht uns welttüchtig. Sie macht uns umso bewusster, umso reflektierter, dass wir unsere Tage, unsere Zeit umso mehr nutzen, dass wir unsere Kräfte umso weniger verplempern und verschlampen, sondern dass wir wissen, jeder Tag ist uns vom Herrn gegeben. Und wir werden für jeden Tag Verantwortung vor ihm abzulegen haben. Aber wir dürfen auch jeden Tag uns auf seine Treue und auf seine Nähe verlassen. Und wenn wir so in Rufbereitschaft leben, wird daraus das andere folgen, was ich jetzt nur noch benennen will, nämlich, dass wir leuchten. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Wer zu Jesus gehört, aus dessen Leben wird auch Jesus herausleuchten. Klar, manchmal sind unsere Scheiben verdunkelt. Wir haben auch manchmal schlechte Tage. Und wir tun Dinge und sagen Dinge, für die wir uns hinterher schämen. Und wir leben manchmal so, als würden wir ohne Jesus leben. Aber er schenkt uns das auch immer wieder, dass das immer wieder auch an anderen Tagen, in anderen Situationen, etwas von seinem Licht aus unserem Leben herausleuchten darf. Dass wir einen Menschen auf ihn hinweisen können oder dass wir für jemanden beten, dass wir jemanden ermutigen können oder dass jemand auch an unserem Verhalten etwas ablesen kann, das ihn nachdenklich macht und weiter fragen lässt, dass das Licht unseres Herrn ein Stück aus unserem Leben herausleuchtet und andere auf ihn hinweist. Da wollen wir auch dafür beten, dass der Herr Jesus uns das schenkt, als Einzelne, aber auch uns als Gemeinde. Und wer begriffen hat, wie gefährlich der Schlaf ist, wie gefährlich ein Leben ohne Gott ist, der kann nicht ruhig zusehen, wie andere ihrem Verderben entgegenschnarchen. Und er wird von der Rufbereitschaft zur Leuchtbereitschaft kommen. Und dem wird es ein inneres Anliegen werden, dass auch andere zu Jesus finden. Das ist das Gebot der Stunde. Lebe in Rufbereitschaft. Rechne mit dem Herrn Jesus. Warte auf ihn. Sei dessen gewiss und mach das klar, dass dein Leben in seiner Hand ist, dass deine Sünde vergeben ist, dass du dich ihm als deinem Retter und Herrn ganz anvertraut hast. Dann hast du das Gebot der Stunde begriffen. Und dann kann dir auch nichts mehr passieren. Dann bist du wirklich vorbereitet auf die Zukunft. Egal, was im Einzelnen im nächsten Jahr sein wird. Egal, wie viel Erfolg oder Misserfolg du haben wirst. Egal, wie sich manche Menschen in deinem Umfeld entwickeln werden. Egal, was man an manchen Stellen mit dir machen wird. Es wird dir nicht wirklich etwas passieren können, weil dein Herr dich führt und ans Ziel bringt. Und Jesus sagt, und das will ich an den Schluss setzen, wer auf mich wartet, wer mir entgegenlebt, auf den wartet am Ziel ein Riesengeschenk. Das müssen Sie unbedingt noch sehen, in Vers 37. Da sagt der Herr, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Das ist unvorstellbar. Der große Theologe Albrecht Bengel hat gesagt, das ist eine der größten Verheißungen, die es in der Bibel gibt. Das heißt, wer den Gürtel festschnallt, um auf Jesus zu warten, für den wird Jesus in der Herrlichkeit einmal den Gürtel anschnallen, um ihn zu bedienen. Das ist unfassbar. Das sagt der Herr Jesus hier von sich. Das erinnert uns an diese Situation, als Jesus den Jüngern die Füße gewaschen hat und alle den Mund nicht mehr zubekamen vor Staunen. Das tust du für uns? Und diese Situation, die hier beschrieben wird, dass der Herr Jesus für seine Leute ein Essen gewissermaßen ausrichtet, das wird noch um unendlich vieles größer und erstaunlicher und herrlicher sein, weil es ja dann nicht mehr der Jesus ist, der in normaler menschlicher Niedrigkeit neben den anderen steht und sitzt, sondern dann ist er ja endgültig der Herr und der König. Und dann ist er wieder voll eingesetzt in seine ganze göttliche Macht und Herrlichkeit. Und hier wird gesagt, er wird sich schürzen, er, der König aller Könige, um diejenigen zu Tisch zu bitten und denjenigen zu dienen, die sich hier zu ihm bekannt haben. Das ist völlig unvorstellbar. Und wir glauben es nur deshalb, weil der Herr Jesus es hier selbst gesagt hat. Und das zeigt, wie reich er uns beschenken will, wie viel er für uns bereithält und wie sehr er uns liebt. Das ist das Ziel. Das ist das Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Auch wenn der Weg dahin manchmal ganz schön hart ist. Und halten Sie das fest, die Erleichterung verspricht der Herr erst für das Ziel. Das Genießen und Freuen ohne Ende, dass wir uns freuen an Jesus, an der Gemeinschaft mit ihm, an der Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, an dem ungetrübten Zusammensein mit all denen, die ihn auch geliebt haben und die mit uns auf ihn gewartet haben. All das wird, alles, was wir uns jetzt noch vorstellen können, auch nur im Entferntesten vorstellen können, bei weitem, weitem übersteigen. Und wer das Ziel kennt, wer weiß, dass es gut ausgeht, der kann dann auch ganz anders die Mühe und den Schmerz des Weges bis dahin verkraften. Und das hat die Fürstin Reuß auch in ihrem Silvestergedicht dann gesagt, als sie weitergedichtet hat. Warum dieses Leid? Ne, sagt sie, dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst, dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. Und dann Vers 4. Hier gehen wir und streuen die Tränensaat ins Feld. Dort werden wir uns freuen im seligen Himmelszelt. Wir sehnen uns hienieden dorthin ins Vaterhaus und wissen's, die Geschieden, die ruhen dort schon aus. Oh, das ist sicheres Gehen durch diese Erdenzeit. Nur immer vorwärts sehen mit großer Freudigkeit. Wird uns durch Grabeshügel der klare Blick verbaut. Herr, gib der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut. Wenn uns durch Grabeshügel der Blick verbaut wird. Ich hatte in den letzten 3 Tagen Vorträge in der Nähe von Meinerzhagen im Sauerland zu halten. Am ersten Abend kam ein Kollege zu mir, der dort in der Nähe wohnt und sagt, ich kann leider nur heute Abend hier sein. Ich hätte gern die anderen beiden Abende auch noch mitgehört, aber ich muss morgen nach Zürich fliegen. Ich habe da am 31. eine Beerdigung. Eine christliche Familie, der Sohn 24 Jahre, hat sich völlig überraschend das Leben genommen. Keiner weiß warum. Und es ist jetzt meine Aufgabe hinzufliegen. Ich bin noch nie so ungern nach Zürich geflogen, sagt er. Er kommt aus der Schweiz. Und wir haben noch gesprochen, was man predigen kann in dieser Situation. Dass doch den Eltern und denen, die diesen Jungen lieb gehabt haben, der Blick über die Grabeshügel hinweg ermöglicht wird. Der Blick auf den Herrn, der allein uns trösten und der allein uns retten kann. Und darum bittet auch die Fürstin Reuß. Und dann sagt sie im letzten Vers, hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz. Geh selber uns zur Seiten und führ uns heimatwärts. Und ist es uns hienieden so öde, so allein, o lass in deinem Frieden uns jetzt schon selig sein. Und schauen Sie, das ist der Friede, den uns kein Mensch schenken kann. Das ist ein Friede, ein Trost, eine Geborgenheit, die wir uns auch nicht einreden können. Das kann dir nur Jesus Christus selbst schenken. Er hat gesagt, dass er dich ans Ziel bringt, wenn du ihm vertraust. Aber er hat noch etwas gesagt. Er hat gesagt, dass er schon hier, schon jetzt, jede Stunde, jeden Tag bei dir ist. Dass er nicht nur am Ziel steht und auf dich wartet, sondern dass er dich auch auf dem Weg dorthin, Tag für Tag, Stunde für Stunde begleiten will. Wir leben in Rufbereitschaft als seine Kinder, als seine Nachfolger, aber auch er ist in ständiger Rufbereitschaft. Und deswegen denke ich, passt hier schon dieser Vergleich mit dem Handy, dass man jederzeit erreichbar ist. Das Handy hat ja so manche Nachteile und manchmal nervt es uns auch und riecht es uns auf. Aber wissen Sie, was mich am Handy am meisten freut? Dass ich weiß, dass wenn ich von meiner Frau oder meinen Kindern getrennt bin, die können mich jederzeit erreichen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich weiß, wenn irgendwas ist, wenn sie meine Hilfe brauchen, wenn wir uns kurz beraten müssen, sie können mich jederzeit erreichen. Die Kinder sind jetzt in Dresden, nun gut, während des Gottesdienstes nicht, aber wenn irgendwas los wäre danach, ich wäre jederzeit für sie ansprechbar. Und so und noch viel mehr ist der Herr für uns ansprechbar. Jederzeit. Er ist immer erreichbar. Er ist immer da und er hat versprochen, dass er uns so sicher ans Ziel und in seinen Himmel bringt. Und lasst uns so mit dieser Freude, auch mit dieser Zuversicht in das neue Jahr hineingehen. Lasst uns noch viel bewusster mit dem Herrn Jesus rechnen. Lasst uns in allen Situationen, die kommen, dran denken, er ist ja da. Und ich darf ihm alles sagen. Und ich muss das nicht erst in wohlgeordnete liturgische Sätze hineinformen. Ich kann schreien, ich kann weinen, ich kann stammeln, ich kann einfach nur ein einziges Wort herauspressen, aber er ist da. Und selbst wenn ich keine Begriffe mehr artikulieren kann und es nur in meinem Herzen wühlt, dann sieht und hört er das auch. Und er hat versprochen, uns zu beschützen und uns zu führen auf seinem guten Weg. Und darum lasst uns ganz zuversichtlich und ganz dankbar und ganz getrost in dieses neue Jahr hineingehen. Denn er geht mit. Amen.